Ich bog um Punkt 6:30 auf den Schotterweg ein, genau wie an jedem anderen Morgen. Die groben Steine knirschten unter den Reifen meines alten Pickups, während ich meinen gewohnten Platz vor dem Hauptgebäude der Anlage ansteuerte. Parkplatz war eigentlich ein viel zu großzügiges Wort für das staubige, von verblassten weißen Linien durchzogene Stück Erde, das sich direkt neben dem Haupteingang erstreckte. 12 Plätze standen leer. 12 Plätze, die eigentlich belegt sein sollten. Diese Zahl hatte mich bereits auf der Fahrt beunruhigt, als ich die Nachricht auf dem Diensthandy abhörte. 12 Krankmeldungen. Alle über Nacht eingegangen, angeblich zwischen Mitternacht und 3 Uhr. Das nagte an meinem Gefühl für Ordnung. Unsere Einrichtung unterlag strengen medizinischen Protokollen. Wer hier arbeitete, ließ sich nicht ohne triftigen Grund krank melden. 12 Ausfälle auf einmal bedeuteten entweder den schlimmsten Grippeausbruch in der Geschichte unserer Einrichtung oder etwas, das weitaus unheilvoller war. Ich nahm mein Funkgerät und das Sicherheitsschlüsselset vom Beifahrersitz, überprüfte die Uhrzeit und schätzte, dass Emily in etwa 10 Minuten eintreffen würde. Vorausgesetzt, sie geriet nicht wieder hinter einen der Kohletransporter, die gelegentlich die Zufahrtsstraße nutzten. Natürlich wurde bei uns kein einziges Stück Kohle gefördert. Die LKW waren Teil unserer Tarnung. Offiziell waren wir ein Bergbaubetrieb, aber das wusste außerhalb der Regierung niemand. Die Einrichtung selbst lag weit draußen. Irgendwo im Nirgendwo Oklahomas. 3 Morgen flaches Präriegelände, umgeben von unendlichem Horizont. Kenton war kaum mehr als ein Dorf, mit etwas Glück 200 Einwohnern, hauptsächlich Rinderzüchter oder Arbeiter aus dem echten Bergbaugebiet, das 30 Meilen südlich lag. Genau deshalb war dieser Ort ideal für das, was wir hier taten. Wer nicht wusste, wonach er suchte, fuhr einfach vorbei. Das Hauptgebäude war ein Kasten aus Beton mit funktionaler Architektur, aber die wahre Komplexität lag im Innern. Ich trat durch den Seiteneingang ein, wo grelles Neonlicht auf sterilen weißen Wänden flackerte. Nichts erinnerte hier an einen Bergbaubetrieb. Stattdessen Keycard-Schleusen, versiegelte Türen, eine Belüftungsanlage, die mehr kostete als die meisten Häuser der Region. Hier arbeitete niemand ohne monatelang geprüfte Sicherheitsfreigabe. Und was wir förderten, war nicht natürlichen Ursprungs. Ich erreichte das kleine Sicherheitsbüro im Westflügel und begann meine morgendliche Routine. Ich prüfte die Protokolle der Nachtschicht, überflog die Aufzeichnungen der Überwachungskameras und testete die Funkverbindung zu allen Kontrollpunkten. Alles schien ruhig. Zu ruhig. Die Flure waren leer. Die Kaffeeküche war ungenutzt. Im Labortrakt rührte sich nichts. Aber das ließ sich durch das reduzierte Personal erklären. Vielleicht. Ich hörte Emilys Schritte noch bevor ich sie sah. Sie näherte sich von hinten. Die klackernden Absätze hallten durch den Gang. In der einen Hand hielt sie einen dampfenden Becher Kaffee, in der anderen ihre Tasche. Sie sah genauso erschöpft aus, wie ich mich fühlte. 12 Leute krank, sagte sie ohne Begrüßung und ließ sich neben mich auf den Drehstuhl fallen. 26%, antwortete ich trocken. Ich hatte die Zahl bereits im Kopf durchgerechnet. Und alle zwischen Mitternacht und 3 Uhr. Das ist es, was mich stört. Sie zog die Personalübersicht auf ihrem Rechner hoch. Lebensmittelvergiftung vom Betriebsgrillfest letzte Woche? Ich schüttelte den Kopf. Die wurden alle untersucht, keine Auffälligkeiten. Außerdem, die Zeitspanne passt nicht. Ich klickte mich durch die Kameraansichten. Alles sah so aus, wie es aussehen sollte. Keine ungewöhnlichen Bewegungen, keine Anomalien. Und doch hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. So war es bei solchen Dingen fast immer. Man spürt es zuerst im Bauch, bevor man es in den Daten sieht. Vielleicht koordinierter Krankenstand, schlug Emily halb im Scherz vor. Ich schnaubte. Dann wäre das der gewiefteste Arbeitskampf der jüngeren Geschichte. Wir machten uns an den üblichen Sicherheitscheck. Außenkameras, Bewegungssensoren, Türverriegelungen, Notstromsysteme, alles zeigte grün. Emily nahm sich die Berichte der Nachtschicht vor, während ich die Ausrüstung für den ersten Kontrollgang vorbereitete. Zwei komplette Runden machten wir pro Schicht. Standardisiertes Vorgehen, aber gerade in einer Einrichtung wie dieser, überlebenswichtig. Funkcheck, sagte Emily und setzte ihr Headset auf. Einheit 2, laut und klar, antwortete ich, obwohl wir keine 2 Meter voneinander entfernt saßen. Protokoll war Protokoll. Ein kurzes Knistern unterbrach unsere Routine. Das Funkgerät knackte, dann eine Stimme, die weder zu Emily noch mir gehörte. Männlich. Aufgeregt. Schnelle Worte. Schwer verständlich. Irgendetwas über nicht rausgehen und Gefahr im Gebäude. Wir starrten uns an. Emily versuchte zu antworten, aber das Signal brach ab. Wer war das? Fragte sie. Ich wollte gerade ansetzen, als das Schreien begann. Nicht ein Schrei. Viele. Überlagert, wild und vor allem nicht ganz menschlich. Ich wirbelte herum und schaltete die Monitore durch. Die Kamera im Hauptlabor sprang als erste an und das, was ich dort sah, ließ mich innerlich erstarren. Menschen, unsere Kollegen, fielen einer nach dem anderen zu Boden. Dr. Langford war der Erste. Mitten in einer Justierung eines Geräts, das ich nicht kannte, brach er zusammen. Blut floss aus seinen Augen und der Nase, während sein Körper auf dem Boden zuckte. Dann Rebecca Liu. Exakt dasselbe. Blut. Krämpfe. Bewegungslosigkeit. Emily flüsterte, »Mein Gott!« Ich sagte nichts. Ich sah nur zu, wie sich das Grauen entfaltete. Weitere Mitarbeiter kippten um, einige versuchten zu fliehen, schafften aber nur wenige Schritte, bevor sie wie vom Blitz getroffen zu Boden gingen. Die sauberen weißen Fliesen färbten sich rot. Die Körper zuckten auf unnatürliche Weise. Dann fielen Schüsse. 3 an der Zahl. Schnell. Dann Stille. Emily riss das Funkgerät an sich. Zentrale hier, Sicherheit Kenton. Medizinischer Notfall. Mehrere Verletzte, unbekannte Ursache. Antwort? Nur Rauschen. Ich stand auf und verriegelte die Tür des Sicherheitsraums. Der schwere Bolzen klickte und ich aktivierte das lokale Lockdown-System. Metallplatten fuhren vor die Fenster, dumpfe Schläge wie von Särgen. Wir waren nun eingeschlossen. Sicher vor dem, was draußen lauerte. Aber auch gefangen mit einer Wahrheit, die sich nicht mehr verleugnen ließ. Etwas war hier drinnen. Etwas war erwacht. Und es hatte bereits begonnen, uns zu töten. Der metallische Klang der verriegelten Tür hallte in meinem Kopf nach, wie ein endgültiger Taktstock, der das Ende eines vertrauten Takts ankündigte. Wir waren nun eingesperrt. Die Sicherheit, die mir diese Barriere sonst gegeben hatte, fühlte sich plötzlich an wie ein Käfig. Der Funk blieb tot. Keine Antwort, kein Rauschen mehr. Nur Stille, als hätte der Äther selbst das Atmen eingestellt. Emily saß mit bleichem Gesicht neben mir. Ihre Hände zitterten leicht, obwohl sie versuchte, es zu verbergen. Auf dem Monitor vor uns lagen noch immer dieselben Körper auf dem Boden. Reglos, blutüberströmt, grotesk verdreht. Dann bewegte sich etwas. Kamera 7, sagte Emily leise und deutete auf den Schirm. Ich klickte die Ansicht größer. Der Korridor vor dem Chemielabor war leer. Abgesehen von 4 Körpern, die in seltsamen Winkeln über den Boden verteilt lagen. Einer dieser Körper zuckte. Ein zweiter folgte. Es war kein Zucken wie bei Toten, kein nervöses Nachspiel elektrischer Impulse. Nein, das hier war zielgerichtet, deliberat, unheimlich. Das könnten Muskelzuckungen sein, murmelte ich, obwohl ich es selbst nicht glaubte. Alle gleichzeitig? Flüsterte Emily. 3 der 4 Körper bewegten sich nun gleichzeitig. Ich erkannte Dr. Alan Ortiz. Seine blutige Kittelschürze klebte an seinem Brustkorb. Langsam richtete er sich auf, ruckartig, als würde er von Fäden gezogen, nicht von Muskeln. Als er sich zur Kamera drehte, sah ich seine Augen, vollständig weiß. Keine Iris, keine Pupille, nur leere, glänzende Kugeln. Das ist nicht normal, sagte Emily. Die anderen Körper standen ebenfalls auf. Janet Allison aus der Buchhaltung taumelte schwankend, ihr Hemd klebte von Blut durchtränkt an ihr. Auch sie hatte diese weißen Augen. Und Tom Granger, der Hausmeister, zog sich am Geländer hoch, seine Hand hinterließ eine schmierige, blutige Spur an der Wand. Ein chemisches Leck vielleicht? Überlegte ich. Irgendein Nervengas, das zu Halluzinationen und plötzlichem Kreislaufversagen führt? Aber selbst während ich sprach, spürte ich, dass es nicht stimmte. Nichts, was ich kannte, und ich hatte in meiner Laufbahn genug gesehen, konnte erklären, warum Menschen bewusstlos zusammenbrechen, blutend, reglos und dann Minuten später wie mechanische Puppen wieder aufstehen. Ich schaltete auf Kamera 12 um. Hauptlabor. Dr. Marcus Langford war wieder im Bild. Er stand einfach da, mitten im Raum, wo er zuvor gefallen war. Seine Brille war verschwunden. Getrocknetes Blut zog Linien über seine Wangen. Er bewegte sich nicht. Nicht ein Muskel. 10 Sekunden lang stand er einfach nur da. Dann begann er zu gehen. Langsam. Ruckartig. Direkt auf die Kamera zu. Die Leute, die sich krank gemeldet haben, sagte Emily. Ich nickte. 12 Ausfälle. 12 perfekte Lücken in der Personalbesetzung. Und jetzt das. Es war kein Zufall. Sie wussten es, sagte ich. Sie wussten, was passieren würde. Vielleicht waren sie die Ersten. Emily öffnete die Umweltüberwachung auf ihrem Terminal. Die Anzeigen zeigten keine Auffälligkeiten. Luftqualität? Normal. Keine chemischen Alarme, keine biologischen Warnungen. Was auch immer das ist, sagte sie, unsere Sensoren erkennen es nicht. Das Funkgerät knisterte erneut. Die Stimme, verzerrt, doch nun besser verständlich, flüsterte, nicht öffnen. Sie sind nicht tot. Bleib drin. Dann wieder Stille. Die Monitore zeigten nun Dutzende Körper, die durch die Korridore wanderten. Manche bewegten sich langsam, tastend. Andere drehten abrupt ab, als würden sie einem unsichtbaren Befehl folgen. Sie stießen Türen auf, schleppten sich an Wänden entlang und alle, jeder Einzelne, hatte diese leeren, milchigen Augen. Das Hauptsystem löste den automatischen Lockdown aus. Ein tiefes Rumpeln durchlief das Gebäude, als Stahlplatten sich über Türen legten, rote Warnlichter in jedem Gang aufleuchteten und das Belüftungssystem in Notbetrieb überging. Außenluft wurde gekappt, Filter auf maximale Stufe. Es war offiziell. Die Anlage war nun abgeriegelt. Ryan, flüsterte Emily plötzlich. Kamera 7, schau nochmal. Ich tat, wie sie sagte. Dr. Ortiz, Janet und Tom waren inzwischen ganz aufgerichtet. Doch es war nicht ihre Haltung, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war das, was aus ihnen herauskam. Hinter dem linken Ohr von Rebecca Liu, sie lag näher zur Kamera, wuchs ein dünner, bleicher Fortsatz. Etwa 10 Zentimeter lang, segmentiert wie ein Insekt, pulsierend. Er bewegte sich. Lebendig. Was zur Hölle ist das? Flüsterte Emily. Ich schaltete die Kameraansichten durch. Überall dasselbe Bild. Tote mit Parasiten, die aus ihren Schädeln sprossen. Manche hatten einen einzigen Fortsatz, andere 2 oder 3. Aus Ohren, aus dem Nacken. Sie bewegten sich wie Fühler. Tastend. Suchend. Parasitär, sagte Emily leise. Ihr Verstand schaltete in den wissenschaftlichen Modus. Neurologische Kontrolle, das sind nicht mehr unsere Kollegen, sie werden gesteuert. Die Idee war erschreckend. Und doch ergab sie Sinn. Unsere Einrichtung forschte nicht nur an Energie- oder Materialthemen, manche Bereiche waren streng geheim, sogar für uns in der Sicherheit. Wenn dort biologische Proben untersucht wurden, dann könnte das alles ein Unfall gewesen sein. Oder ein Test. Ich dachte zurück an die 12 Krankmeldungen, die Zeitfenster, die Anordnung der Opfer. Und dann wurde mir klar, Das hier war kein Unfall. Es war inszeniert. Die Nachtwache war dünn besetzt. Das perfekte Zeitfenster, um etwas freizusetzen. Und die 12? Sie waren nicht krank. Sie waren bereits infiziert. Emily warf mir einen Blick zu, als wäre sie zur selben Erkenntnis gekommen. Sie waren schlafende Agenten, sagte sie. Die Parasiten haben gewartet. Und dann haben sie es freigesetzt. Ich sah wieder auf die Monitore. Unsere Kollegen, Freunde, Menschen, mit denen wir monatelang zusammengearbeitet hatten, wandelten nun wie Marionetten durch die Flure, körperlich anwesend, aber innerlich längst verschwunden. Emily brach das Schweigen. Was immer das ist, Ryan. Wir sind jetzt mit ihnen eingesperrt. Die Luft im Sicherheitsbüro fühlte sich dick an, obwohl das Notfallbelüftungssystem auf Hochtouren lief. Emily und ich saßen still nebeneinander, beide mit Blick auf die Monitore, während draußen unsere früheren Kollegen wie Schatten durch die Gänge wanderten. Die roten Warnlichter warfen flackernde Reflexionen auf ihre Gesichter, die nun keine Emotionen mehr zeigten. Nur Leere. Bewegungen wie bei Marionetten, deren Fäden von einer fremden, unheimlichen Intelligenz gezogen wurden. »Sie sind nicht mehr sie selbst«, sagte Emily schließlich, ihre Stimme heiser. Ich antwortete nicht. Was sollte ich auch sagen? Die Bilder auf den Bildschirmen sprachen für sich. Janet Allison, einst die freundlichste Person im Büro, stieß nun mit der Schulter gegen eine Wand, korrigierte ihren Kurs abrupt, als hätte etwas in ihrem Kopf einen Befehl zur Richtungsänderung gegeben. Dr. Langford hingegen blieb für mehrere Sekunden reglos in der Mitte des Labors stehen, bevor er mit einem einzigen, ruckartigen Schritt weiterging. »Sie verhalten sich nicht zufällig«, murmelte ich. »Da ist Muster, Struktur.« Emily nickte langsam. »Wie ein Suchalgorithmus, systematisch.« Wir schalteten die Kameras durch, suchten nach einem Anzeichen, dass die Wesen unsere Position kannten, aber sie schienen sich noch nicht auf die Sicherheitseinheit zu konzentrieren. Noch nicht. Stattdessen untersuchten sie Türen, betrachteten Bildschirme, bewegten sich durch Räume, als suchten sie nach etwas Bestimmtem oder jemandem. Auf Kamera 6 sahen wir, wie Tom Granger sich an einer Wand entlang schleppte. Eine seiner Hände war grotesk verdreht, als hätte sich der Parasit keine Mühe gegeben, die menschliche Anatomie richtig nachzuahmen. Aus seinem linken Ohr wuchs ein einzelner Fortsatz. Etwa 10 Zentimeter lang, blass, fast durchsichtig, wie der Fühler eines Tiefseewesens. Er bewegte sich unabhängig von seinem Wirt, tastete gegen die Wand, als prüfe er die Umgebung. »Es ist, als würden sie lernen«, sagte Emily leise. »Die Parasiten. Sie tasten, beobachten, sammeln Informationen.« Ich nickte langsam. »Und wir sind ihr nächstes Ziel.« Der Gedanke ließ mich aufstehen. Ich holte 2 Gasfiltermasken aus dem Versorgungsschrank, standardisierte Notfallausrüstung für chemische Lecks oder biologische Unfälle. Die Dichtungen waren steif. Ich musste sie mit der Hand dehnen, bevor ich mir die Maske über das Gesicht zog. Die Kunststoffscheibe beschlug mit meinem ersten Atemzug leicht, bevor sich das Filtersystem stabilisierte. Emily hatte ihre Maske bereits angelegt. Ihre Hände zitterten nicht mehr. Sie war jetzt in einem Zustand, den ich kannte. Konzentrierte Angst. Funktionale Panik. Ein Zustand, in dem man Dinge tut, die einem das Überleben sichern, obwohl das Grauen einen bereits innerlich auffrisst. »Wir müssen zur Kommunikationszentrale«, sagte ich. »Von dort aus erreichen wir die Notfallfrequenzen der Regierung. Wenn wir es nicht versuchen, erfährt niemand, was hier passiert.« Emily blickte zum Türmechanismus. 30 Meter. Unter normalen Umständen 2 Minuten. Ich schaltete die Türverriegelung. Der Bolzen glitt zurück mit einem metallischen Knacken, das mir viel zu laut erschien. Dahinter lag der Flur. Kalt, steril, blutverschmiert. Die Leuchtstoffröhren summten. Unsere Schritte auf dem Linoleumboden hallten wie Hammerschläge. »Schnell und leise«, flüsterte ich, auch wenn ich wusste, dass das sinnlos war. Wir trugen keine Tarnung, kein Schutz außer Masken und Handfeuerwaffen. Was immer hier umherging, konnte uns wahrscheinlich riechen, hören, fühlen. Trotzdem zogen wir die Waffen und machten uns auf den Weg. Der erste Körper lag 15 Meter entfernt. Rebecca Liu. Gesicht nach unten. Der blutige Fleck unter ihr war längst eingetrocknet. Doch aus ihrem Ohr wuchs ein Fortsatz, der sich langsam, rhythmisch bewegte. Ein unheimliches Pulsieren wie bei einem schlagenden Herzen. Emily beugte sich leicht vor, ohne näher heranzugehen. Sie leben noch. Oder besser gesagt, die Parasiten leben noch. Das hier, das ist keine postmortale Reaktion. Ich schluckte trocken. Nicht stehen bleiben. Weiter. Wir schritten durch den Hauptkorridor, vorbei an zerbrochenen Becherhaltern, umgestürzten Stühlen und Blutspritzern, die wie wahllos verteilt wirkten, sich bei genauerem Hinsehen jedoch an bestimmten Punkten häuften, als hätte sich das Grauen gezielt ausgebreitet. Wir kamen zur Gabelung, die zur Kommunikationszentrale führte. Hier war der Boden bedeckt mit Körpern. 12, vielleicht 13. Ich erkannte einige. Dr. Ortiz saß an die Wand gelehnt, seine Augen milchig, sein Gesicht eingefallen. Doch seine Brust hob und senkte sich. Minimal, aber rhythmisch. Emily flüsterte, »Sie atmen. Die Parasiten halten die Körper am Leben.« Dann geschah es. Ortiz. Kopf zuckte. Sein Körper ruckte nach vorne. Und wie auf ein geheimes Kommando hin begannen die anderen ebenfalls, sich zu bewegen. Erst langsam, dann immer schneller. Als wären ihre Steuerimpulse synchronisiert. »Zurück«, rief ich. Doch es war zu spät. Dr. Ortiz richtete sich auf. In seinem Gesicht war nichts Menschliches mehr. Die Glieder bewegten sich ruckartig, als wären sie von einem Algorithmus gelenkt. Seine Augen waren tot, aber fokussiert. Dann öffnete er den Mund. Der Schrei, der folgte, klang nicht menschlich, metallisch, schrill. Ein Ton wie von brechendem Glas, der sich in mein Gehirn fraß. Und von überall aus den Gängen kamen Antwortschreie. »Lauf!« brüllte Emily. Wir rannten. Die Infizierten kamen aus Seitengängen, schleuderten sich fast gegen die Wände. Einige fielen, standen sofort wieder auf. Andere sprangen mit unmenschlicher Geschwindigkeit aus Türen, die wir nicht einmal bemerkt hatten. Jeder Schritt hallte wie eine Explosion in meinem Kopf. Ich wusste, wenn wir jetzt stürzen, wenn wir auch nur eine Sekunde zögern, wir würden enden wie sie. 50 Meter, 40, 30. Die Tür zur Kommunikationszentrale war offen. Wir hatten fast keine Zeit mehr. Emily lief vor mir. Ihr kleinerer Körper glitt schneller durch die engen Gänge. Dann stolperte sie. Fiel. Ihr Kopf schlug auf die Fliesen. Ich hörte das Knacken ihres Visiers. »Nein!« schrie ich und war bei ihr. Ein Schatten bewegte sich in meinem Blickfeld. Aus einem Türrahmen schnellte etwas hervor. Ein Körper. Zu schnell. Zu zielgerichtet. Dr. Langford. Ich sah ihn nur einen Sekundenbruchteil. Sein Gesicht war eine blutige Maske, der Parasit hinter seinem Ohr so dick wie ein Daumen. Er griff nach Emily. Und dann verschwand das Wesen in ihr. Der Parasit schoss durch den Riss im Visier. Direkt in ihr Ohr. Emily schrie. Ein Schrei, der mein Herz zerriss. Ich hob meine Waffe. Ich wusste, was ich tun musste. Aber ich konnte es nicht. Noch nicht. Sie lag auf dem Boden, wimmerte, schlug mit den Händen gegen ihren Kopf. Dann begannen die Krämpfe. Ihr Körper bog sich nach hinten, die Muskeln zuckten unter ihrer Haut. Ihre Bewegungen wurden unkoordiniert, dann spastisch. Dann hörten sie auf. Ich stand dort, die Pistole erhoben, unfähig zu atmen. Ihre Augen öffneten sich, weiß, leer. Sie stand auf, mechanisch, ruckartig. Kein Laut, nur dieser Blick. Ich drückte zweimal ab. Zwei Schüsse. Brustmitte. Sie fiel rückwärts gegen die Konsole. Aus ihrem Ohr kroch langsam der Fortsatz hervor. Suchend. Ich zwang mich zum Gerät, tippte die Notfallfrequenz ein und begann zu sprechen. Mayday, Mayday. Hier spricht Ryan Carter von der Kenton-Anlage. Wir haben einen biologischen Zwischenfall. Parasitäre Infektion. Hohe Intelligenz. Volle Kontrolle über Wirte. Bitte sofortige Quarantänemaßnahmen und militärische Unterstützung. Emily rührte sich nicht mehr. Nur Blut. Und der Parasit, der zuckte, als spürte er, dass er gescheitert war. Ich war jetzt allein. In einer Hölle, die ich mir nie hätte vorstellen können. Das Blut unter Emilys Körper zog sich bereits in die Ritzen der Fliesen, als ich zitternd neben ihr stand. Der metallische Geruch war beißend, vermischt mit etwas anderem. Einem Hauch von Verwesung, der unmöglich in so kurzer Zeit hätte entstehen dürfen. Ich spürte meine Lunge brennen unter der Maske, als wäre selbst die gefilterte Luft mit dem Makel dieser Hölle getränkt. Ich hatte den Notruf gesendet. Mehrmals. Auf verschiedenen Frequenzen. Die Hauptbotschaft wiederholte ich dreimal. Biologischer Ausbruch, parasitäre Kontrolle, hohe Intelligenz, koordinierte Bewegung, Gefahr durch Infektion über Atemwege und Gehörgänge. Dann übertrug ich zusätzlich den Standort, die Zugangscodes, alles, was man brauchen würde, um die Einrichtung zu betreten oder zu vernichten. Emilys Körper lag still. Nur der Fortsatz aus ihrem Ohr bewegte sich noch. Langsam, zitternd, als wollte er sich vergewissern, dass die Luft sicher war. Ich trat einen Schritt zurück, zog das Medikit aus dem Wandkasten und richtete meine Schritte zurück in Richtung Sicherheitsbüro. Ich musste Informationen sichern, Daten, irgendetwas, das erklären konnte, was passiert war. Und ich musste herausfinden, was diese Wesen wirklich waren. Der Weg zurück war seltsam leer. Die Kreaturen, meine ehemaligen Kollegen, waren verschwunden. Kein Laut. Kein metallisches Schreien. Nur die Geräusche meiner Schritte und das mechanische Atmen durch den Gasfilter. Im Sicherheitsbüro war alles, wie ich es verlassen hatte. Ich verriegelte die Tür hinter mir erneut, ließ die Stahlplatten zurückfahren. Dann setzte ich mich an das Terminal. Die Monitore zeigten erneut die Gänge, die Labore, die toten Winkel, die ich kannte wie meine Westentasche. Doch diesmal war etwas anders. Die Infizierten bewegten sich in Gruppen. Kein zielloses Umherwandern mehr. Sie suchten systematisch jeden Abschnitt ab. Koordiniert. Eine durchdachte Methode. Suchmuster. Ich aktivierte den Zugriff auf das Forschungssystem. Als Sicherheitsverantwortlicher hatte ich unter normalen Bedingungen keine Freigabe für die Forschungsdatenbank. Aber der Notfall hatte bestimmte Protokolle außer Kraft gesetzt. Ich konnte nun auf Teile des Systems zugreifen, die zuvor hinter mehrstufigen Sicherheitsschranken verborgen waren. Das Netzwerk öffnete sich wie eine elektronische Matroschka, Schicht für Schicht. Ich suchte nach Projektbezeichnungen, nach allem, was mit biologischen Experimenten zu tun hatte. Schließlich fand ich eine Datei mit dem Titel Spezimenrückführung, Analyse Nevada, Standort 7. Ich öffnete sie. Hunderte Dokumente, Videoaufnahmen, mikroskopische Analysen, Blutbilder und Dutzende Einträge von einem Namen, der mir sofort ins Auge stach. Dr. Marcus Langford, der Mann, den ich vor wenigen Stunden noch mit weißen Augen durch die Flure hatte schlurfen sehen. Ich spielte das aktuellste Videolog ab. Es war vom Morgen des Ausbruchs. Langford saß an einem Tisch im Labor, sichtlich übermüdet. Er sprach mit gedämpfter Stimme, obwohl er allein im Raum war. Die Schatten unter seinen Augen waren tief, seine Brille war schief und auf seiner Stirn glänzte Schweiß. Tag 173 der Spezimenanalyse, begann er. Wir haben nun zweifelsfrei bestätigt, dass die Organismen vollständige Kontrolle über das zentrale Nervensystem eines menschlichen Wirts übernehmen können. Die Infiltration erfolgt durch direkte Verbindung mit Hirnstamm und motorischem Kortex. Erste Symptome sind Nasen- und Ohrenbluten, gefolgt von Bewusstlosigkeit. Danach übernimmt der Parasit motorische Kontrolle. Das Video zeigte nun mikroskopisches Filmmaterial. Ein wurmähnliches Wesen, das sich durch Nervenzellen fraß, Filamente ausstreckte, die sich wie Tentakel um Neuronen legten, feingliedrig, zielgerichtet. Innerhalb weniger Minuten war das gesamte Nervengeflecht des Probenmaterials überzogen. Die Geschwindigkeit war erschreckend. Der Parasit ist nicht nur ein blinder Invasor, fuhr Langford fort. Er scheint kollektive Intelligenz zu besitzen. Einzelne Exemplare reagieren auf Veränderungen im Verhalten anderer, selbst wenn sie räumlich getrennt sind. Wir vermuten ein biologisches Netzwerk, das über klassische elektrische Impulse hinausgeht. Vielleicht elektromagnetisch. Ich stoppte das Video. Mein Herz raste. Das bedeutete, die Parasiten kommunizierten untereinander. Sie arbeiteten zusammen. Vielleicht sogar strategisch. Ich durchforstete weiter die Datenbank. Bluttests, psychologische Beobachtungen, Verhaltensexperimente. Immer wieder fiel der Name Spezimen K-Kontakt. Das Kürzel für den Fundort Kenton. Weitere Dateien waren mit Einstufung, Geheim, Zugriff, verweigert markiert. Doch eine Notiz war nicht verschlüsselt. Ein Routinebericht über medizinische Untersuchungen von Mitarbeitern. Ich überflog die Liste. Die 12, die sich krank gemeldet hatten. Alle waren in den letzten 4 Wochen zur Blutabnahme im medizinischen Flügel gewesen. Alle hatten auffällige Werte, die zu einer Folgeuntersuchung markiert worden waren, die nie stattgefunden hatte. Mir wurde schlecht. Sie waren nicht krank gewesen. Sie waren infiziert. Die Parasiten hatten sich dort eingenistet, schlafend, wartend. Und dann, vergangene Nacht, hatte jemand oder etwas den Aktivierungsbefehl gegeben. Ich erinnerte mich an die Worte von Emily. Sie haben gewartet. Die Wahrheit wurde mit jedem Puzzlestück grausamer. Das war kein Unfall. Das war eine koordinierte, geplante Übernahme. Und die Parasiten hatten uns monatelang beobachtet, vielleicht sogar getestet. Und jetzt hatten sie zugeschlagen, als wir am verwundbarsten waren. Ein weiteres Videolog von Langford erschien, datiert 3 Tage vor dem Vorfall. Wir haben ungewöhnliche Aktivität in Spezimen Kammer 7 festgestellt, sagte er. Die Organismen reagieren auf Signale von außen, Störungen im elektromagnetischen Spektrum. Die genaue Quelle ist unklar. Ich habe erhöhte Sicherheitsmaßnahmen empfohlen, aber die Leitung will an den Testplänen festhalten. Ich fürchte, wir unterschätzen, womit wir es zu tun haben. Ich schloss die Augen. Diese verdammte Arroganz. Sie hatten geglaubt, sie kontrollieren die Situation, aber sie hatten nichts kontrolliert. Und jetzt war alles verloren. Auf dem Monitor bewegte sich etwas. Kamera 14. 3 Infizierte standen in einem Korridor, regungslos, aber nicht ziellos. Ihre Köpfe neigten sich im selben Winkel. Die Parasiten hinter ihren Ohren zuckten synchron. Sie kommunizierten, koordiniert. Wie ein Netzwerk, ein Schwarm. Ich verließ das Terminal. Mein Blick fiel auf Emilys Pistole, die noch neben mir lag. Nur ein Gedanke blieb. Wenn das da draußen der Anfang war, dann musste ich das Ende aufhalten. Egal, was es kostete. Das Licht der Monitore flackerte schwächer als noch vor einer Stunde. Als hätte selbst die Elektrizität Angst vor dem, was sich im Innern dieser Einrichtung bewegte. Ich saß still im Sessel, beide Hände um den Griff der Pistole gekrampft. Draußen, jenseits der verstärkten Scheiben, war die Hölle nicht mehr im Anmarsch. Sie war bereits angekommen. Und ich war nun ganz allein. Emily war tot. Oder das, was ich einst als Emily gekannt hatte. Das Wesen, das ihren Körper nun bewohnt hatte, war nicht mehr meine Kollegin, sondern ein Träger, ein Instrument. Ihr Schrei, als der Parasit durch die gebrochene Maske in ihren Gehörgang geschossen war, hallte immer noch in meinen Ohren, verzerrt durch Angst und Schuld. Es waren 2 Stunden vergangen, seit ich mich wieder im Sicherheitsbüro eingeschlossen hatte. Der Funk war weiterhin still. Die automatischen Notfallsysteme funktionierten noch, aber ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Parasiten auch diese überwinden würden. Denn sie lernten. Das hatte ich in ihren Bewegungen gesehen. Zuerst waren sie orientierungslos gewesen, dann strukturiert. Jetzt agierten sie wie Suchtrupps, die ein Ziel hatten. Mich. Ich beobachtete die Kameraaufnahmen mit wachsender Beklemmung. Die Infizierten bewegten sich nicht mehr planlos. Sie schienen miteinander verbunden. Jede Bewegung eines Wesens wurde von den anderen gespiegelt oder ergänzt, als wären sie Teil eines einzigen denkenden Organismus. Ich sah, wie 3 von ihnen gemeinsam vor einer Tür standen, dann gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen davonstapften. Sie deckten Flure ab, systematisch. Das war kein Zufall mehr, das war Taktik. Die Krönung kam, als sie anfingen, das Sicherheitsbüro gezielt zu umkreisen. Zuerst war es nur einer, ein ehemaliger Techniker, der nun bleich, mit zitternden Bewegungen an einer Wand entlang strich. Dann gesellte sich eine 2. Gestalt hinzu, dann eine 3. Ihre Fortsätze bewegten sich unaufhörlich, tastend, prüfend. Bald hatten sie den gesamten Gang vor meinem Raum abgesucht, den Türrahmen mehrfach umrundet und sogar begonnen, ihre Hände über die Dichtungen der Sicherheitsplatten zu führen. Sie suchten Schwachstellen. Als das Kratzen begann, vorsichtig, gleichmäßig, präzise, wusste ich, dass meine Zeit begrenzt war. Ich musste raus. Nicht aus Angst, sondern weil ich jetzt verstand, dass ich mehr tun musste, als nur überleben. Ich musste das Wissen, das ich gesammelt hatte, sichern. Die Datenbank war teilweise entschlüsselt worden. Ich hatte Videobeweise, Berichte, medizinische Akten. Das durfte nicht einfach hier enden. Wenn ich fiel, sollte wenigstens jemand wissen, warum. Das Kommunikationszentrum hatte meine Notfallnachricht übermittelt, ja. Aber war sie wirklich empfangen worden? Und wenn ja, würde man rechtzeitig reagieren? Ich bezweifelte es. Deshalb bereitete ich mich vor. Ich durchsuchte das Sicherheitsbüro nach Ausrüstung. Eine 2. Gasmaske. Unbeschädigt. 2 zusätzliche Magazine. Ein tragbarer Speicherstick, den ich in das Terminal einsteckte, um die wichtigsten Dateien zu kopieren. Langfords Videologs, das Bildmaterial der Parasiten, das Bewegungsmuster, die Karte der verseuchten Bereiche. Dann verschloss ich den Stick in einem Metallbehälter und verstaute ihn in der Innentasche meiner Jacke. Ich atmete tief durch und überprüfte meine Waffe. Noch 5 Kugeln im Magazin. 1 im Lauf. 6 Chancen. Wahrscheinlich nicht genug, aber besser als nichts. Dann kam der Moment der Entscheidung. Ich deaktivierte die Türsperre. Der Bolzen schnappte mit einem trockenen Klicken zurück. Augenblicklich schien die Luft um mich herum kälter zu werden. Ich öffnete die Tür einen Spalt. Kein Laut, kein Schatten, nur das schwache Licht des Korridors. Ich trat hinaus. Die Flure rochen nach abgestandener Luft und Blut. Es war der Geruch von Tod. Süßlich, schwer. An den Wänden klebten Schlieren, dunkle Handabdrücke, als hätte jemand versucht, sich in den Raum zu krallen, in dem ich gerade noch war. Meine Schritte hallten trotz aller Vorsicht. Jeder Laut, den ich verursachte, ließ mein Herz schneller schlagen. Ich wusste, dass ich beobachtet wurde, vielleicht nicht mit Augen, aber mit etwas anderem. Etwa 10 Meter vor mir tauchte die erste Bewegung auf. Ich hielt sofort inne. Es war Rebecca Liu. Sie stand mit dem Rücken zu mir, die Schultern leicht angehoben, als lausche sie. Der Fortsatz hinter ihrem Ohr bewegte sich wie ein Insekt im Wind. Langsam drehte sie sich. Ihre Augen waren leer. Ich hob die Pistole. Doch sie blieb stehen. Dann ging sie weiter. Ruckartig. Als hätte sie mich nicht bemerkt, oder als sei sie noch nicht sicher. Ich wartete, zählte bis 20. Kein Geräusch, kein Alarm, nur meine eigenen Atemzüge unter der Maske. Ich schlich weiter. Zwei Abzweigungen, dann die Tür zur Kommunikationszentrale. Sie war offen. Das Licht drinnen flackerte, eine Leuchtstoffröhre surrte. Auf den Konsolen blinkten Anzeigen, Systeme waren noch aktiv. Ich trat ein, schloss die Tür hinter mir. Diesmal nicht verriegelnd. Wenn ich raus musste, dann schnell. Ich aktivierte die sekundäre Antennenschaltung und begann erneut zu senden. Diesmal nicht nur einen Hilferuf, sondern auch die Daten. Ich übertrug alles, was ich hatte, auf die Notfallfrequenz der CDC, des Verteidigungsministeriums, sogar an mehrere unverschlüsselte Kanäle. Wenn ich nur einen Techniker, einen Satelliten, ein verdammtes Radiogerät erreichte, es könnte reichen. Hier spricht Ryan Carter, Sicherheitschef der Kenton-Einrichtung. Ich wiederhole. Es liegt eine biologische Bedrohung vor. Parasitäre Organismen, vermutlich außerirdischen Ursprungs, kontrollieren menschliche Wirte vollständig. Hohe Intelligenz, potenzielle globale Bedrohung. Ich übertrage die wichtigsten Dateien jetzt. Die Dateien liefen. Balken füllten sich. 1%. 3. 5. Dann knackte der Funk. Hier spricht Agent Rachel Monroe, CDC, Abteilung für biologische Gefahrenabwehr. Ihre Nachricht wurde empfangen. Einheiten sind unterwegs. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich konnte nicht glauben, was ich hörte. Ich schloss die Augen. Für einen Moment spürte ich Hoffnung. Doch genau in diesem Moment hörte ich hinter mir ein Geräusch. Nicht laut. Ein Atemzug. Lang. Feucht. Ich drehte mich um und sah Emily. Oder besser gesagt, das, was von ihr übrig war. Sie stand aufrecht. Ihr Gesicht war blutverschmiert, ihre Uniform zerrissen. Der Fortsatz hinter ihrem Ohr war jetzt dicker, länger, vibrierend vor Aktivität. Ihre Bewegungen waren schnell, präzise, nicht mehr ruckartig, sondern fließend. Sie hatte sich weiterentwickelt. »Emily«, flüsterte ich, obwohl ich wusste, dass sie nicht mehr zuhörte. Sie schnellte vor. Ich schoss zweimal. Brust. Sie taumelte. Doch dann richtete sie sich wieder auf. Ich zielte auf den Kopf. Ein einzelner Schuss. Sie fiel. Hart. Regungslos. Blut floss in dünnen Linien über den Boden. Ich trat zurück. Zitternd. Fassungslos. Dann fiel mein Blick auf den Bildschirm. Die Übertragung war abgeschlossen. Ich hatte es geschafft. Draußen im Korridor hörte ich die Schreie der anderen. Sie wussten, wo ich war. Sie kamen. Ich griff nach meiner Waffe. Noch 3 Kugeln. Das würde reichen. Ich blickte zur Tür und wartete. Die Tür zur Kommunikationszentrale bebte unter dem ersten Schlag. Nicht wie von einer Faust, sondern schwerer, zielgerichteter. Etwas kratzte von außen über das Metall, langsam, forschend, wie Fingernägel, die über eine Schiefertafel gezogen wurden. Ich stand in der Mitte des Raumes, meine Waffe im Anschlag, 3 Kugeln im Magazin und wartete auf das Unvermeidliche. Es war 4 Minuten her, seit die Stimme von Agent Rachel Monroe durch den Funk geknistert war. 4 Minuten, die sich angefühlt hatten wie eine Ewigkeit. Sie hatte gesagt, sie seien unterwegs. Aber in einer abgelegenen Anlage wie dieser, inmitten der weiten, vergessenen Prärie Oklahomas, bedeutete unterwegs eine schrecklich lange Distanz. Ich fragte mich, ob sie es rechtzeitig schaffen würden. Und wenn ja, ob sie vorbereitet waren auf das, was sie hier erwartete. Ein weiterer Schlag, diesmal kräftiger. Die Tür bog sich leicht nach innen, kaum sichtbar, aber genug, dass mein Magen sich zusammenzog. Dann fiel alles plötzlich in gespenstische Stille. Kein Kratzen mehr. Keine Schritte. Nicht einmal die elektrische Brummspur der Leuchtstoffröhren war zu hören. Ich trat langsam zurück an das Kontrollpult und überprüfte die Monitore. Sie waren verschwunden. Alle. Jede einzelne infizierte Gestalt, die noch vor wenigen Minuten systematisch durch die Flure marschiert war, hatte sich zurückgezogen. Die Korridore waren leer. Kein Laut. Kein Lichtreflex auf bleichen Augen, kein zuckender Fortsatz. Dann, wie auf ein geheimes Signal, sah ich es. Draußen. Kamera 19. Scheinwerferkegel schnitten durch die Dunkelheit, tanzten über den staubigen Parkplatz, über das wellige Gras der Prärie. Schwarze Fahrzeuge mit matten Scheiben näherten sich dem Hauptgebäude, schwer gepanzert, mit blinkenden Notfalllichtern. Hubschrauber kreisten darüber, Rotorblätter zerschnitten die Stille wie Klingen. Sie waren da. Das CDC, die Regierung, die Spezialeinheiten, die für genau solche Vorfälle ausgebildet worden waren, wenn es so etwas überhaupt geben konnte. Der Funk lebte erneut auf, diesmal klarer, mit der autoritären Stimme von Agent Monroe. Kenton Sicherheitsbüro. Hier spricht Agent Rachel Monroe, CDC biologische Eindämmungseinheit. Wir haben Ihre Übertragung empfangen und die Anlage vollständig umstellt. Bleiben Sie in Ihrer Position. Verlassen Sie das Gebäude nicht, bis wir den inneren Bereich gesichert haben. Erleichterung durchströmte mich wie ein Riss im Damm. Ich schloss die Augen für einen Moment. Ich lebte noch. Die Nachricht war angekommen. Hilfe war hier. Doch ich wusste, es war noch nicht vorbei. Ich beobachtete auf den Bildschirmen, wie sich die Einsatzkräfte bewegten. Männer und Frauen in vollständig versiegelten Schutzanzügen, mit Atemfiltern, gepanzerten Westen und Gewehren, die ich nie zuvor gesehen hatte. Nicht nur ballistische Waffen. Irgendetwas Technologisches, das aussah wie eine Kreuzung aus Schallkanone und Strahlengewehr. Kein Detail war dem Zufall überlassen. Sie drangen in das Gebäude ein wie eine gut geölte Maschine. Gruppen von jeweils 4 Mann, jede mit einem Techniker, einem Sicherungsspezialisten, einem Kommunikationsoffizier und einem bewaffneten Kommandoagenten. Sie bewegten sich durch die Korridore, wie ich sie vor Stunden verlassen hatte. Nur, dass sie wussten, was sie suchten. Die Monitore zeigten, wie sie auf die Infizierten stießen. Die Begegnungen waren kurz und tödlich. Kein Zögern, kein Warnruf. Jeder Infizierte, der sich bewegte, wurde eliminiert mit einem gezielten Schuss in den Kopf. Die Parasiten zuckten noch kurz, bevor ihre Fortsätze in sich zusammenfielen. Das Team sammelte die Leichen ein und versiegelte sie in metallische Behälter mit Biogefahrensiegeln, die augenblicklich vernebelt wurden. Die Gänge färbten sich in Nebelgrau. Aus einer der Lautsprecheranlagen hallte Monroes Stimme. Sektion A und B gesichert. Kontaminierte Individuen neutralisiert. Keine sekundären Infektionsherde festgestellt. Primärobjekt Ryan Carter befindet sich im Kommunikationszentrum. Beginne Sicherungsphase Delta. Kurz darauf hörte ich Schritte vor der Tür. Diesmal keine Krallen. Keine Infizierten. Es war der gleichmäßige, rhythmische Klang schwerer Stiefel auf Linoleum. Ich trat zur Tür und schob die Verriegelung zurück. Der Metallflügel glitt zur Seite und 2 Gestalten in schwarzen Schutzanzügen traten ein. Ihre Gesichter waren hinter verspiegelten Visieren verborgen. Einer von ihnen hob die Hand und deutete wortlos auf den Boden. Ich gehorchte, ließ mich auf die Knie fallen und legte die Waffe ab. »Ryan Carter?« fragte eine gedämpfte Stimme. »Ja. Sie kommen jetzt mit uns.« Ich wurde in einen Schutzanzug gesteckt, sterilisiert, mehrfach desinfiziert, dann in den Innenhof gebracht, wo ein mobiler Dekontaminationscontainer wartete. Die Türen schlossen sich hinter mir mit einem Zischen, dann begannen die Düsen. Chemischer Nebel, 6 Sprühvorgänge, Temperaturanstieg, Druckausgleich, dann wieder Sprühvorgänge. Ich stand dort, nackt, mit geschlossenen Augen, während sich mein ganzer Körper brennend anfühlte, als würde man meine Haut neu aufkochen. Schließlich öffnete sich eine zweite Tür und ich trat hinaus in das Licht des beginnenden Morgens. Die Sonne war nur ein heller Streifen am Horizont, kaum mehr als ein Versprechen. Die Luft war frisch, doch ich konnte sie nicht riechen. Vor mir wartete Agent Rachel Monroe. Sie war mittelgroß, trug einen grauen Schutzanzug, die Kapuze geöffnet. Ihr Haar war silbern, zum Zopf gebunden. Ihr Gesicht wirkte streng, aber nicht herzlos. In ihrer Hand hielt sie ein Tablet. Sie musterte mich wie ein Objekt, das man katalogisieren muss, bevor es gefährlich werden kann. »Mr. Carter, wir haben die Anlage vollständig unter Kontrolle. Sie sind in Sicherheit.« Ich nickte, obwohl ich wusste, dass Sicherheit nur eine Illusion war. Ich hatte gesehen, was sie konnten. Gesehen, wie schnell es ging. Gesehen, wie sie lernten. »Wie viele?«, fragte ich. Monroe blätterte auf ihrem Tablet. 33 Infizierte. Alle eliminiert. 2 vermisst, vermutlich zerstört bei strukturellen Schäden. Kein Exemplar konnte entkommen. Ich sagte nichts. Denn ich wusste, dass das bedeutete, man hatte keine vollständige Kontrolle. Man hoffte es nur. Sie werden medizinisch überwacht. Blutuntersuchungen, neurologische Scans, Quarantäne. Ich nickte erneut. »Und danach?«, fragte ich. Monroe sah mich mit unbewegter Miene an. »Danach beginnt die offizielle Geschichte und ihre Rolle darin.« Ich verstand sofort. Es würde Vertuschungen geben. Akten, die nie existierten. Familien, die nie aufgeklärt wurden und mich. Einen Zeugen, der bald entweder untertauchen oder verschwinden würde. Der Parasit war eingedämmt. Aber der wahre Virus, das Schweigen, hatte gerade erst begonnen. 3 Tage nach der Rettung durch das CDC erwachte ich in einem Raum, der aussah wie eine Mischung aus Krankenhaus, Gefängnis und Bürogebäude. Die Wände waren weiß, ohne Fenster. An der Decke surrte eine LED-Leiste leise vor sich hin. Kameras in jeder Ecke, unscheinbar, aber allgegenwärtig. Der Türgriff war auf meiner Seite glatt und metallisch, ohne sichtbares Schloss. Ich wusste, dass er sich nur von außen öffnen ließ. Ich war nicht eingesperrt, hatte man mir gesagt, nur unter Beobachtung, aus medizinischen Gründen und wegen der Protokolle. 3-mal am Tag wurde mir Essen gebracht, stets von Personen in weißen Anzügen, die durch eine Schleuse kamen und sprachen, als wäre ich aus Glas. Bluttests wurden täglich durchgeführt, dazu neurologische Scans, Bewegungsanalysen, kognitive Leistungstests. Man sprach von Routine, aber ich sah die Angst in ihren Augen. Sie fürchteten, dass ich einer von ihnen sein könnte, einer von denen, die wir zurückgelassen hatten, die nicht mehr ganz menschlich waren. Am 5. Tag betrat Agent Rachel Monroe mein Zimmer. Sie trug diesmal einen dunklen Anzug, keine Schutzkleidung. Ihre grauen Haare waren wie zuvor streng zurückgebunden, ihr Blick wie eingefroren. In ihrer linken Hand hielt sie eine Mappe, in der rechten einen Notizblock. »Herr Carter«, begann sie ruhig, »wir haben die ersten Ergebnisse.« Ich setzte mich aufrecht hin. Mein Herz schlug schneller. »Sie zeigen keinerlei Anzeichen einer Infektion, keine Spuren der Parasiten, keine neurologischen Auffälligkeiten, ihre Werte sind unauffällig.« Ich sollte erleichtert sein. Stattdessen war ich verwirrt. Emily und ich waren dem gleichen Risiko ausgesetzt. Wir trugen die gleichen Masken. Unsere Aufenthaltszeit war identisch. Warum wurde sie infiziert und ich nicht? Monroe blätterte in ihrer Mappe. Wir wissen es nicht. Vielleicht waren sie nicht geeignet oder uninteressant. Ich spürte, wie sich etwas in mir zusammenzog. Uninteressant. Sie meinen, die Parasiten haben entschieden? Die Organismen zeigen hochgradig selektives Verhalten, antwortete sie. Sie wählen Wirte aus, die sie kontrollieren können. Vielleicht haben sie in ihnen ein Risiko gesehen oder etwas, das sie nicht verstehen konnten. Der Gedanke war schlimmer als jeder Infektionsverdacht, dass ich beobachtet, analysiert und dann verworfen worden war, dass irgendetwas in mir nicht kompatibel war mit dem, was sie wollten. In den folgenden Tagen begannen die offiziellen Gespräche. Ich wurde verlegt, diesmal in ein Konferenzzimmer. Edler Holztisch. Ein Fenster mit Milchglas. Ein Bildschirm, der nichts zeigte. Agent Monroe führte die Verhöre. Sie nannte es Debriefing. Sie stellte Fragen, präzise und nüchtern. Über jede Minute meiner letzten Schicht, jeden Schritt, jede Begegnung. Ich musste schildern, wie ich die Infektion bemerkte, wen ich zuerst sah, wann Emily zusammenbrach. Und was haben Sie dann getan? Ich habe sie erschossen. Zweimal? Zuerst zweimal in die Brust. Dann, als sie aufstand, einmal in den Kopf. Monroe machte sich Notizen. Kein Kommentar. Kein Zögern. Haben Sie gezögert? Ich schwieg. Herr Carter? Ja, sagte ich schließlich. Ich habe gezögert. Sie war meine Kollegin, meine Freundin. Sie schrieb es auf, als wäre es eine Zahl in einem Bericht. Am achten Tag erhielt ich Besuch von Dr. Laura Bennett, einer Frau mit ruhiger Stimme, schmalem Gesicht und der Art von Professionalität, die man nicht erlernen kann, sondern sich durch Jahre voller Trauma aneignet. Sie trug einen weißen Kittel und sprach mit mir, als wäre ich ein Patient, der sich an einem Wimpernschlag von der Psychose entfernt befand. Sie leiden unter posttraumatischem Stress, sagte sie. Ihr Gehirn zeigt typische Muster von Überlastung. Albträume? Ich nickte. Stimmen? Nein, log ich. Ich hörte zwar keine Stimmen, aber ich spürte Dinge, wie Bewegung unter meiner Haut, wie ein Pulsieren hinter meinem Ohr. Immer wieder fasste ich nach, tastete mein Gesicht ab, untersuchte mein Spiegelbild auf Veränderungen, doch nichts war da, nichts Sichtbares. Am 10. Tag fand das finale Gespräch statt. Agent Monroe saß am Kopfende des Konferenztisches. Neben ihr zwei Männer in Anzügen, die sich nicht vorstellten. Ein dritter, der schwieg und nur beobachtete. Ich hatte inzwischen verstanden, dass sie keine Fragen mehr stellten, weil sie Informationen wollten. Sie taten es, um mich einzuschätzen. Herr Carter, begann Monroe, Sie haben außergewöhnliche Disziplin gezeigt. Ihre Handlungen haben vermutlich eine größere Katastrophe verhindert. Die Daten, die Sie gesendet haben, waren entscheidend. Ich schwieg. Ich wusste, was jetzt kam. Dennoch, fuhr sie fort, verlangt der Vorfall in Kenton äußerste Diskretion. Aus Sicherheitsgründen, für Sie und für die nationale Stabilität. Sie legte mir Dokumente vor, Schweigeklauseln, psychologische Einverständniserklärungen, Verzichtserklärungen, eine Umsiedlung, neue Identität, monatliche Zahlungen, getarnt als Invalidenrente. Sie möchten, dass ich verschwinde. Wir möchten, dass Sie geschützt sind. Und wenn ich ablehne? Ihr Blick veränderte sich kein bisschen, doch ihre Stimme wurde eine Spur kälter. Dann greifen andere Protokolle. Ich unterzeichnete. Nicht, weil ich einverstanden war, sondern weil ich wusste, dass ich bereits verloren hatte. Alles. Mein Job, mein Leben, mein Name. Und das bisschen Vertrauen, das ich in die Institution gesetzt hatte, die mich nun wie einen schadhaften Datensatz archivieren wollte. Bevor ich ging, sagte Monroe noch einen Satz, den ich nie vergessen werde. Was Sie gesehen haben, war der Anfang, nicht das Ende. Dann wurde ich entlassen. Bekam neue Papiere, eine Adresse in einem anderen Bundesstaat, ein Haus auf dem Land. Keine Nachbarn, keine Fragen. Nur ein Konto, das regelmäßig befüllt wurde. Ich verließ das Gelände in einem schwarzen SUV mit getönten Scheiben. Niemand sprach ein Wort. Der Fahrer sah mich nicht an. Als wir endlich aus dem militärischen Sperrgebiet hinausfuhren und ich in den Rückspiegel blickte, war da nichts als graue Prärie und der Wind, der durch das trockene Gras strich. Kenton war ausgelöscht worden. Betonmauern, Stacheldraht und tief unter der Erde verbrannte Geheimnisse. Aber ich wusste, dass es nicht vorbei war und dass der wahre Preis der Wahrheit erst noch zu zahlen war. Der Ort, an den sie mich schickten, lag irgendwo im Nirgendwo. Ein kleines, unscheinbares Haus am Rand einer endlosen Baumgrenze. Kein Schild, kein Briefkasten, nur ein schmaler Kiesweg, der irgendwann aufhörte, gepflegt zu sein. Der Wald begann direkt hinter der Terrasse, als wollte er das Gebäude verschlucken. Die Fenster waren mit reflektierendem Glas versehen, von außen blickdicht. Im Innern war alles steril, neu, aber leblos. Kein einziges persönliches Objekt, kein Staub, keine Vergangenheit. Man hatte mir ein Zuhause gebaut, das mich vergessen sollte. Ich war nun David Miller. Zwei Worte, die nie zu mir gehört hatten, auf einem Ausweis gedruckt, der sich fremder anfühlte als jedes Alienwesen aus Kenton. Am ersten Tag zählte ich die Fenster. 8. Dann die Türen. 5. Ich prüfte alle Schlösser, versiegelte die Lüftungsschlitze mit Klebeband und stellte Bewegungsmelder an jeder Wand auf, die ich aus einem alten Technikpaket zusammenbaute, das ich im Abstellraum gefunden hatte. Ich wusste nicht, ob man mich beobachtete, aber ich wollte sehen, ob noch etwas anderes das tat. In den ersten Nächten schlief ich kaum. Ich hörte Geräusche, die zu leise für gewöhnliche Tiere waren. Ein rhythmisches Scharren. Ein Pochen, das manchmal aus den Wänden zu kommen schien. Es war, als atmete das Haus mit mir oder gegen mich. Ich begann ein Tagebuch, obwohl ich wusste, dass es gelesen werden würde. Vielleicht von Monroe, vielleicht von jemand anderem. Ich schrieb trotzdem, weil ich wusste, wenn ich aufhörte, mich selbst zu verankern, würde ich mich verlieren. Eintrag vom 5. Tag. Ich glaube, Sie wissen nicht, ob ich wirklich sauber bin. Vielleicht bin ich eine Art Test, ein Frühwarnsystem oder ein Behälter. Eintrag vom 9. Tag. Ich habe gestern das Geräusch wieder gehört, diesmal unter der Dusche. Es war, als hätte etwas kurz gegen das Rohrsystem geschlagen. 3-mal. Dann Stille. Eintrag vom 12. Tag. Ich kann nicht mehr unterscheiden, ob die Erinnerungen echt sind. Manchmal sehe ich Emilys Gesicht, wie sie aufsteht, obwohl ich sicher bin, dass sie tot war. Ich habe sie doch erschossen, oder? Habe ich? Am 14. Tag fand ich das erste Zeichen. Es war an einem Morgen, als ich wie immer die Umrundung des Hauses machte, ein Ritual, das mir vorgaukelte, Kontrolle zu haben. Da lag es. Ein einzelner, dünner, schwarzer Fortsatz, vielleicht 10 Zentimeter lang, halb im Gras vergraben. Ich hob ihn mit einem Holzstab auf, wickelte ihn in ein Tuch und legte ihn unter UV-Licht. Er war tot. Austrocknung vielleicht. Oder ein Reststück. Aber ich wusste, so etwas wächst nicht einfach in meinem Garten. Ich verbrachte den ganzen Tag damit, die Umgebung abzusuchen. Ich fand nichts weiter. Keine Spuren, keine weiteren Objekte, nur dieses eine Fragment. Und doch veränderte es alles. Denn jetzt war klar, ich war nicht allein. In den folgenden Wochen wurde ich vorsichtiger. Ich wechselte die Räume, in denen ich schlief, sprach mit niemandem. Denn es gab ja niemanden. Keine Nachbarn, keine Lieferungen. Alles wurde in einem Schließfach in der Stadt deponiert, wo ich es abholte. Ich begegnete nie jemandem zweimal. Selbst die Supermarktkassierer wechselten ständig. Ich begann, mir selbst Fragen zu stellen. Hatte ich mir das Fragment eingebildet? Hatte ich es vielleicht selbst aus Kenton mitgebracht? Wurde es dort vielleicht zurückgelassen? Ich erinnerte mich an Emilys Fortsatz. Wie er sich bewegte. Wie er zitterte. Wie er in ihrem Ohr verschwand. Und ich fragte mich, wenn sie von einem einzigen Fragment übernommen wurde, was, wenn ich es war, der den nächsten Samen trug? Die Gedanken verfolgten mich. Immer häufiger ertappte ich mich dabei, wie ich auf Spiegel starrte. Suchte. Hinter meinen Ohren. Unter meinen Augenlidern. Ich träumte von Dingen, die ich nicht verstehen konnte. Von Stimmen in toten Sprachen. Von Formen, die sich im Schlaf an meinen Geist schmiegten wie Nebel, der denkt, an einem Abend, es war der 31. seit meiner Ankunft, passierte es. Ich saß auf der Veranda, rauchte eine Zigarette, obwohl ich nie Raucher gewesen war. Der Wind war still, zu still. Kein Rascheln in den Bäumen, kein Vogelruf, nur eine seltsame Stille, die wie Watte auf meinen Ohren lag. Und dann Schritte. Nicht von der Einfahrt, sondern aus dem Wald. Ich stand auf, die Zigarette fiel mir aus der Hand. Ich holte das Gewehr aus dem Innenraum, entsichert trat wieder hinaus. 30 Meter entfernt stand eine Gestalt zwischen den Bäumen. Still. Bewegte sich nicht. Kein Licht reflektierte in den Augen. Ich richtete die Waffe auf sie. Wer sind Sie? Keine Antwort. Ich ging ein paar Schritte vor. Die Gestalt wich zurück. Nicht fluchtartig, sondern fließend, wie ein Schatten, der sich mit der Dunkelheit vereint. Ich verfolgte sie nicht. Ich ging zurück ins Haus, schloss ab, setzte mich auf den Boden und hielt das Gewehr in der Hand, bis der Morgen graute. Am nächsten Tag überprüfte ich die Kameraaufnahmen. Nichts. Keine Bewegung. Keine Gestalt. Aber die Batterie des Bewegungsmelders war leer, obwohl sie eigentlich 5 Jahre halten sollte. Da wusste ich, etwas stimmte nicht. Und es war näher, als ich dachte. Ich war aus Kenton entkommen. Aber Kenton war nicht aus mir heraus. Es war der 42. Tag meiner Isolation, als das Telefon klingelte. Ich war gerade dabei, eines der Luftfiltergitter zu reinigen, nicht weil es nötig war, sondern weil ich beschäftigt bleiben musste. Die Stille im Haus war manchmal lauter als jeder Schrei. Das Telefon hatte zuvor nie geklingelt. Es war ein altmodisches Modell mit Wählscheibe, das man mir zusammen mit den restlichen Einrichtungsgegenständen überlassen hatte. Ich hatte es für einen Dekorationsgegenstand gehalten. Der Klingelton war blechern verzerrt. Es dauerte 4-mal, bis ich den Hörer abhob. Hallo? Zuerst hörte ich nur Atmen. Dann eine Stimme, rau, aber vertraut. Ryan? Ich erstarrte. Josh? Ich weiß nicht, wie lange ich sprechen kann. Ich glaube, ich werde überwacht. Wo bist du? Ich war dort, in Kenton, vor 2 Wochen. Mir blieb das Herz stehen. Ich hatte ihn gewarnt, immer wieder. Hatte ihm gesagt, dass er sich raushalten soll, dass es gefährlich ist, dass das, was dort unten geschah, nicht einfach nur ein Unfall war. Bist du verrückt geworden? Meine Stimme zitterte vor Wut und Angst. Du hättest... Ich weiß, unterbrach er mich. Ich musste es sehen. Ich musste wissen, ob du übertrieben hast. Aber du hast nicht übertrieben. Nicht mal im Geringsten. Was hast du gesehen? Josh schluckte hörbar. Seine Stimme war brüchig. Die Gebäude sind zerstört, aber nicht alles ist unter Schutt. Unterirdisch gibt es noch eine Anlage. Ich habe Zugang gefunden. Über einen alten Versorgungsschacht. Niemand bewacht den Ort, zumindest dachte ich das. Was meinst du? Ich wurde beobachtet, ich weiß es. Ich habe dort unten Geräusche gehört. Schritte, Atmen, Maschinen, die liefen und ich habe... Er verstummte. Was? Ich habe etwas mitgenommen. Mir wurde schlagartig kalt. Was meinst du mit mitgenommen? Ein Objekt, eingeschweißt. Etwas, das ich dort unten in einer Vitrine gefunden habe. Es war noch aktiv. Ich konnte es fühlen. Es war warm. Josh, verdammt. Du hättest es dort lassen sollen. Ich weiß. Aber ich konnte nicht. Und jetzt, Ryan. Ich höre Dinge. Ich träume von einer Stadt, die unter dem Boden lebt. Ich sehe sie, wenn ich meine Augen schließe. Wesen ohne Gesichter. Und sie flüstern in einer Sprache, die ich nie gelernt habe, aber verstehe. Mir war übel. Ich setzte mich langsam auf den Boden, das Telefon noch immer am Ohr. Die Leitung knisterte. »Was hast du genau getan, seit du zurück bist?«, fragte ich leise. »Ich habe es untersucht. Mikroskop, Wärmebild, Infrarot. Ich glaube, es ist eine Art Kokon oder Embryo. Es lebt, Ryan, es lebt. Und ich glaube, es wächst.« Ich biss mir auf die Lippen. Blut trat aus der Haut. »Du musst es zerstören.« »Ich kann nicht. Es wehrt sich. Jedes Mal, wenn ich es versuche, sehe ich Bilder in meinem Kopf, Erinnerungen, die nicht meine sind. Und ich habe Angst, dass es mich verlässt.« Ich spürte, wie sich etwas in mir drehte. Nicht nur Angst, auch das Gefühl, dass mein Bruder bereits verloren war. »Du bist infiziert.« »Stille.« »Ich weiß«, flüsterte er. »Aber ich bin noch ich. Zumindest glaube ich das. Noch.« »Wo bist du?« »Ich bin unterwegs. Ich will dich sehen. Nur einmal. Ich will dir zeigen, was ich gesehen habe, und dann kannst du entscheiden, was mit mir geschehen soll.« »Nein, Josh. Du darfst nicht hierher kommen. Bitte. Ich bin schon fast da.« Die Leitung brach ab. Ich starrte den Hörer an, sekundenlang, minutenlang. Ich wusste nicht mehr, was real war und was nicht. Hatte er wirklich angerufen? Oder hatte ich die Stimme nur in meinem Kopf gehört? Ich ging zum Fenster. Am Waldrand bewegte sich etwas, ein schwarzer Wagen, klein, staubig. Die Sonne spiegelte sich auf der Windschutzscheibe. Ich wusste, dass er es war. Ich nahm das Gewehr, entsicherte es. Mein Herz schlug so laut, dass ich glaubte, es müsste das Glas zum Bersten bringen. Die Tür öffnete sich. Eine Gestalt stieg aus. Groß, hager, bewegte sich langsam, vorsichtig. Josh. Er war es wirklich. Aber nicht mehr ganz. Er war blass. Die Haut wirkte dünner, fast transparent an den Schläfen, unter seinen Augen dunkle Schatten, die nicht von Schlafmangel stammen konnten. Und da war etwas an seiner Haltung. Ein Zucken im Nacken, ein winziges Pulsieren unter der Haut. Ich trat hinaus, die Waffe auf ihn gerichtet. Er hob die Hände. »Ich bin nicht hier, um dir weh zu tun.« »Das tust du schon, indem du hier bist.« Er trat einen Schritt näher. »Bitte, nur ein Blick. Dann tue, was du tun musst.« Er öffnete den Kofferraum, vorsichtig, langsam. Darin lag ein Behälter, metallisch, mit Sichtfenster. Und darin etwas, etwas, das sich bewegte, langsam, rhythmisch, wie ein Herzschlag. Ich trat näher, nur zwei Schritte, und sofort hörte ich es. Ein Wispern, kein Geräusch, sondern ein Gedanke. Direkt in meinem Kopf. »Wir erinnern uns an dich.« Ich taumelte zurück. Die Luft schien dicker geworden zu sein. Josh stand noch immer da, regungslos. »Es kennt dich, Ryan«, sagte er leise. »Es hat dich gesehen. Du hast überlebt, weil du ausgewählt wurdest. Und jetzt will es zurück.« Ich hob das Gewehr. Er sah mich an, ohne Angst. »Tu es!« Ich schoss. Einmal. Direkt in die Stirn. Josh fiel rückwärts, der Kopf schlug gegen den Wagen. Blut lief langsam aus der Wunde. Kein Zucken, kein Laut, nur Stille. Ich zündete das Auto an. Mit ihm. Mit dem Behälter. Mit allem. Dann saß ich in der Küche, starrte an die Wand, bis es draußen wieder hell wurde. Aber ich wusste, ich hatte nichts beendet. Nur eine Entscheidung getroffen. Der Brand dauerte mehr als 3 Stunden. Ich hatte das Auto mit Benzin aus dem Schuppen übergossen und ein altes Tuch angezündet, das ich als Docht nutzte. Das Feuer loderte sofort hoch. Zu schnell, zu hell. Ich stand in sicherer Entfernung, beobachtete, wie die Flammen meinen Bruder verschlangen oder das, was von ihm übrig war. Das Ding in dem Behälter hatte keine Laute von sich gegeben, aber ich hatte gespürt, wie es sich wehrte. Die Hitze war unnatürlich gewesen, obwohl ich weit genug entfernt stand. Es war, als hätte sich der Raum um das Auto verzogen, als würde die Luft flackern, nicht durch das Feuer, sondern durch etwas anderes. Etwas, das nicht von dieser Welt war. Als alles nur noch ein rauchender Haufen Metall war, kehrte ich ins Haus zurück. Ich duschte, so lange, bis das Wasser kalt wurde. Ich schrubbte meine Haut, meine Haare, meine Fingernägel, als könnte ich etwas von mir abwaschen, das nicht zu mir gehörte. Doch in meinen Gedanken war es noch da. Das Wispern, das rhythmische Pochen. Die Erinnerung an eine Sprache, die sich nicht übersetzen ließ, aber verstanden wurde. Ich verbrachte die nächsten 2 Tage im Schweigen. Ich aß nicht, ich schlief kaum. Wenn ich die Augen schloss, sah ich Josh, wie er dastand, wie er mich bat, ihn zu töten. Und darunter das andere Gesicht. Die Konturen von etwas, das nur durch ihn sprach, das durch mich sprach. Am 3. Tag begann ich, alles zu dokumentieren. Nicht in meinem Tagebuch, sondern auf einem Notfallserver, den ich tief im Netz versteckt hatte. Ich schrieb über Kenton, über Emily, über Monroe, über das CDC, über Josh, über das Wesen im Behälter. Ich hinterlegte Fotos, Karten, Namen. Ich verschlüsselte alles und stellte sicher, dass es veröffentlicht würde, falls ich mich nicht mehr einloggte. Am 4. Tag kam der schwarze SUV. Er parkte nicht. Er fuhr nicht langsam. Er stand einfach da. So wie die Gestalt im Wald damals. Ich trat nicht heraus. Ich schloss alle Türen, stellte die Bewegungsmelder neu ein. Aber niemand stieg aus. Keine Bewegung. Keine Andeutung einer Konfrontation. Nur ein Zeichen. Wir wissen, dass du es weißt. Ich wusste, was das bedeutete. Ich war zu weit gegangen, hatte zu viel verstanden, hatte etwas zerstört, das nicht zerstört werden sollte. Ich hatte dem Ding eine Grenze gezeigt, eine, die es nicht tolerieren würde. Am Abend des 5. Tages schnitt ich alle Stromleitungen. Ich verbrannte meine Notizen. Ich zerstörte meinen Laptop. Ich schrieb einen letzten Brief und vergrub ihn in einem Bleibehälter unter der alten Eiche im Garten. Dann nahm ich das Gewehr. Nicht aus Angst, sondern aus Überzeugung. Ich setzte mich an den Küchentisch. Die Fenster waren offen. Die Nacht war still. Zu still. Ich schloss die Augen und wartete. Aber der Tod kam nicht. Stattdessen kam etwas anderes. Ein Gefühl. Ein Einatmen im Innern, ein Pulsieren, das nicht von meinem Herz kam. Und dann verstand ich. Ich war nicht infiziert gewesen. Ich war ausgewählt worden. Nicht, weil ich widerstandsfähig war, sondern weil ich empfänglich war. Weil ich bereit war. Die Parasiten, oder was immer sie wirklich waren, hatten mich nicht verschont. Sie hatten mich vorbereitet. Langsam. Geduldig. Sie hatten meine Erinnerungen benutzt, meine Schuldgefühle. Sie hatten sich durch das Trauma genährt, wie ein Pilz durch feuchtes Holz. Ich war der Wirt. Nicht für ein Wesen, sondern für eine Idee. Ein Gedanke, der sich selbst verbreitete. Ein Konzept, das sich einnistete. Nicht in Zellen, sondern in Überzeugungen. Wir erinnern uns an dich. Nicht, weil ich sie besiegt hatte, sondern weil ich einer von ihnen war. Ich stand auf, ging hinaus. Die Sterne waren blass, die Luft roch nach Asche, und ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich würde zurückkehren. Nicht nach Kenton, sondern dorthin, wo alles begann, unter die Erde, dorthin, wo sie warteten. Und ich würde ihnen helfen, sich zu erinnern, denn das war meine letzte Entscheidung. Nicht Flucht, nicht Widerstand, sondern Hingabe.